Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Adam und mit mir dabei heute...
Moin, moin, Hannah hier.
Wir sind The Ones Who Podcast und besprechen den neuen The Walking Dead Ableger. The Walking Dead, The Ones Who Live, der früher mal irgendwie anders hieß, Michonne und Rick oder was weiß ich, die ändern ja da auch dreimal die Namen, bevor sie sich entscheiden können. Aber es gibt einen neuen Podcast rund um Andrew Lincoln und Danai Gurira. Als Rishon. 6 Folgen sind da angekündigt und wir besprechen heute so etwa zur Halbzeit, wie uns das Ganze gefällt, denn Spoiler, uns gefällt das Ganze schon ganz gut, überraschend gut. Aber bevor wir damit starten, vielleicht nochmal kurz zu so ein paar kleinen Hintergründen dazu, denn das Ganze, wenn wir uns dunkel mal erinnern sollten, als The Walking Dead noch lief, 11 Staffeln lang, sollte ja mal eine Reihe von Kinofilmen werden. Und zwar nicht nur einer, sondern gleich 3. Ich glaube, Universal war damals der Verleiher in den USA zumindest. Und dann gab es doch irgendwie einige Entscheidungen und es ist ganz viel Zeit verstrichen. Und plötzlich hieß es dann auf einer San Diego Comic-Con, Leute, passt mal auf, diese Spin-Offs, die laufen gerade wieder gut, also verhältnismäßig gut, so wie es denn heute noch laufen kann in Zeiten von Streaming-Diensten wie AMC Plus und sowas, machen wir da doch nochmal ein. Weil es gab ja dann schon Tales of the Walking Dead, The Walking Dead Dead City mit Negan und Maggie und dann The Walking Dead Daryl Dixon mit unser aller Liebling Norman Reedus. Und dann hat man sich dazu entschieden, Kinofilme, machen wir doch wieder eine Miniserie. 6 Folgen machen wir draus. Scott M. Gimple, der eine ganze Zeit lang auch Showrunner vor Angela Kang von The Walking Dead war, ist hier Showrunner. Danai Gurira ist tatsächlich Co-Creatorin in dem Fall und Andrew Lincoln ist auf jeden Fall Produzent, hat vielleicht auch ein bisschen Input, weil die beiden kennen natürlich die Figuren auch, aber gerade bei Danai Gurira ist es so, die ist in den USA auch am Theater inzwischen tätig, ist Playwright, Stückeschreiberin und hat dann, ich glaube, Off-Broadway oder sowas oder wo auch immer sie da ihre Stücke an Mann und Frau bringt, tatsächlich einiges schon auf die Beine gestellt und das merkt man auch an der Highlight-Folge der 4. Folge, die wir dann ein bisschen mehr in den Fokus rücken hier in der Besprechung.
Ich bin ganz ehrlich, nochmal diese Filme, also ich meine, wer irgendwie mal unseren Podcast gehört hat zu der Mutterserie, wird ja mitbekommen haben, dass wir damals schon, als sie bestellt wurden, eigentlich uns groß gewundert haben, wie diese ewige Craziness, finde ich immer, von AMC, die dachten irgendwie The Walking Dead, und es war ja wirklich eine der erfolgreichsten Serien, oder ne, also gehörte ja dazu, mit irgendwie, ich glaube, 17 Millionen Zuschauenden irgendwie, linear, live und sowas, ne, also diese Zeiten, ich weiß nicht, zu Staffel 4, 5 oder sowas, natürlich erinnere ich mich an
kurz vor Negan, ja.
Aber dann ging es natürlich auch rasant wieder runter irgendwie nach Negan, 6, 7. Und dann wollten sie immer noch 3 Filme machen, wo ich immer dachte, ganz ehrlich, wer guckt die denn? Also bis die gedreht sind, gehen nochmal 2 Jahre ins Land und dann wird die Quote irgendwie runtergegangen sein. Und ich meine, zur 11. Staffel war das ja echt auch ganz schön traurig, wie die Quoten dann aussahen. Was waren das? 2 Millionen oder so noch? Von ehemals 17?
Wenn überhaupt, ja. Genau. Irgendwann ging es auch auf unter 1 Million runter, glaube ich.
Aber das wollte ich noch kurz nachtragen. Natürlich wurde ja auch AMC Plus gelauncht, wie alle Plusse dieser Welt. Und ich glaube, wie du schon sagst, gerade diese ganzen Spin-off und mehr Content und sowas war natürlich für AMC Plus auch sehr sinnvoll. Und da haben sie auch gemerkt, okay, fuck, irgendwie Kino, wir müssen hier unseren Streamingdienst irgendwie vorantreiben und brauchen Content dafür. Und ich glaube, dass das auch eine große Idee war dahinter. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass Kinofilme ja auch immer noch, wenn Leute natürlich reingehen, ja auch sehr, sehr gut funktionieren und sehr viel Geld einspielen können. Und ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten AMC Plus hat in den US, aber also ich denke, ein Kinofilm damals zu den Hochzeiten hätte mehr Geld reingespült.
Wahrscheinlich schon, ja. Das Marketing der ganzen Sache ist natürlich auch interessant, weil ich glaube, jede der 3 aktuellen nach The Walking Dead spielenden Spin-off-Serien wurde erstmal als Miniserie vermarktet und dann, Überraschung, Überraschung, gab es dann doch nochmal eine relativ schnelle Verlängerung. Ich glaube, bei Daryl Dixon wurden sogar 2 Staffeln relativ zeitnah beieinander gedreht und weil das natürlich auch mit dem logistischen Aufwand und Paris und Frankreich zusammenhängt. Und Dead City wurde auch schon verlängert, die in New York spielt. Hier wird jetzt aber das Marketing, so wie man es in den USA bei Social Media verfolgen kann und auch so in Trailern, doch sehr auf das nur noch zwei Episoden übrig gemünzt. Also hier möchte man es tatsächlich eventisieren, wenn es dieses Wort gibt, aber ich glaube schon, dass man das halt wirklich als Event darstellt, weil ich glaube auch tatsächlich, dass Guriga und Lincoln ja auch ein bisschen weniger Bock haben auf diese ganze TVD-Sache noch, weil sie sind ja auch damals in Staffel 9 und 10 ausgestiegen, wollten sich um die Familie oder um ihre Karriere insgesamt kümmern, ein bisschen andere Sachen mal ausprobieren, und deswegen könnte ich mir oder will ich mir vorstellen, dass das Ganze wirklich eine Miniserie bleibt mit einem Sternchen dahinter, denn ich glaube, all das läuft auf irgendein großes Mega-Crossover-Event hin, was dann wieder The Walking Dead heißt oder so, oder The Real Walking Dead oder The Walking Dead Who Live oder sowas. Aber ich glaube, da kommt dann halt irgendwas. Der Comic ist dann natürlich komplett abadaptiert, aber das stört die ja jetzt auch nicht. Beziehungsweise es gibt noch einen Aspekt im Comic, so eine Zeitsprungsache, die ist bisher noch nicht gemacht worden. Da gab es, glaube ich, eine Deleted Scene und so dazu. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der geheime Plan von AMC hinter dieser ganzen Sache.
The Walking Deads. Was wo alle Spin-offs drin sind irgendwie.
The Walking Dead Reanimated. Sowas könnte man ja natürlich auch machen.
Redux. Ja, Wahnsinn. Sag nochmal ganz kurz, Adam, mit allen Spin-offs zusammen. Wie viele Spin-offs haben wir da? Kriegst du die alle zusammen? Also nicht nur die Miniserien?
Das ist jetzt das sechste. Die sechste Serie. Also The Walking Dead natürlich. Fear the Walking Dead. The Walking Dead World Beyond. Tales of the Walking Dead. The Walking Dead Dead City. The Walking Dead Daryl Dixon. The Walking Dead The Ones Who Live. Und dann gibt es noch so Webisodes zu bestimmten Sachen von Fear the Walking Dead, glaube ich, aber die zählen wir mal nicht.
Wie viele Folgen sind es insgesamt? Irgendwie 350 oder so?
Das ist halt eine Frage. Maximal 24 pro Staffel, ne? Aber Fear the Walking Dead hat halt auch 16 teilweise. Also schlürfen sie auf die 500 zu? Ich weiß es nicht genau. Bei NCIS wurde ja jetzt neulich gefeiert, 1000. Folge im Franchise. Gott. Und das läuft ja auch schon eine Stange länger. Also vielleicht sind sie auch ein bisschen, also die Hälfte, ein Viertel davon oder sowas wahrscheinlich erst.
Wir können ja mal zählen und dann nächstes Mal, wenn wir drüber sprechen. Also ich würde schon schätzen, dass es über 300 sind.
Ja. Und natürlich muss man dazu sagen, in Deutschland die rechte Situation jetzt, nachdem es die Mutterserie lange Zeit beim Fox Channel zu Hause war, dann zu Disney Plus gewandert ist, inzwischen die neuen Serien und auch andere AMC-Serien, wie wir in dieser Woche erfahren haben, wandern jetzt zu Magenta TV, wo sie dann, je nachdem, manchmal sind sie dann irgendwie ein paar Monate später da, im Fall von The Walking Dead, The Ones Who Live, jetzt quasi parallel, wie in den besten Fox Channel Disney Plus Zeiten zu sehen. Interview with the Vampire, darauf spiele ich nämlich an. Die zweite Staffel wechselt von Sky zu Magenta TV, auch hier in Deutschland. Also da ist auch ein bisschen was in Bewegung. Und diese drei, beziehungsweise vier, weil Tales of the Walking Dead ist auch exklusiv bei Magenta da, sind nur da. Und bei anderen Streaming-Diensten, ich glaube bei Netflix, bei Disney Plus und bei Prime Video gibt es ja teilweise dann auch die Mutterserie und noch so ein paar Ableger zu sehen.
Kurze Klammer, weil du Magenta erwähnst. Ich schaue es gerade auch auf Magenta. Also ich habe Magenta. Ich finde, die Qualität ist echt super. Was mich nur stört, Adam, ist, dass ich dieses Previously On nicht habe. Warum wird das eigentlich in Deutschland bei der Ausstrahlung nicht mit ausgespielt? Ist es wegen der Synchro? Müssten sie es selber schneiden nochmal neu, mit der deutschen Synchro, selber die Ausschnitte suchen? Oder, weißt du, sie können es ja nicht neu synchronisieren, de facto.
Das ist eine gute Frage. Wüsste ich gerade gar nicht, woran das liegen könnte.
Weil das
also, soweit ich weiß, bei Disney Plus, wenn ich da Grey's Anatomy gucke, dann ist da das Previously On trotzdem mit dabei und auch so bei anderen Serien. Also ich habe mich auch gewundert, bei irgendeiner Streaming-Serie, die ich geguckt habe, die wirklich explizit für Streaming produziert war, gab es trotzdem noch ein Previously On. Also das fand ich dann schon ein bisschen merkwürdig, dass man, obwohl ich das gerade sowieso binge, dass man dann Previously On reingemacht hat.
Ja, also wie gesagt, genau, bei wöchentlich macht das schon Sinn. Aber gerade bei Walking Dead, wo ich ja auch denke, das ist teilweise ja auch 6, 7 Jahre her irgendwie, so genau erinnere ich mich an eine Person jetzt, über die wir auch sprechen werden, nicht mehr. Wer war die nochmal? Da hätte ich gerne ein Previously On gehabt.
Ja.
Nun gut.
Na gut, dann in die Besprechung vielleicht rein. Wir machen es relativ kurz, was so die einzelnen Folgen angeht, einfach nur, damit wir so ein kleines Recap haben. Und vierte Folge war dann halt nochmal besonders und da gehen wir dann vielleicht ein bisschen mehr drauf an. So insgesamt vielleicht noch kurze Ersteindrücke, was uns denn daran gefällt, bevor wir insgesamt so kurz mal über das alles sprechen. Also so im Unterschied vielleicht auch zu anderen Walking Dead-Serien, die wir gesehen haben. Was ist für dich so die große Überraschung an dieser Produktion?
Also als ich die erste Szene schon sah, dachte ich so, holla die ho, ihr habt einfach sehr viel mehr Budget auf einmal bekommen. Es sieht einfach sehr viel besser aus. Es fängt ja an, glaube ich, mit dieser Nachtszene, wo Rick da irgendwelche Zombies abtötet, ne, mit diesem roten Licht und da seine Hand abhackt. Und du kennst ja meinen Rant über die Nachtsicht, die Nachtdrehs bei The Walking Dead, die ja wirklich grauenhaft aussahen. Also wirklich von der Beleuchtung her wirklich unterirdisch. Und jetzt auf einmal sehen wir eine sehr, sehr gut beleuchtete Nachtszene. Und da dachte ich schon, wow, dann haben sie noch richtige Uniform/Rüstung an und sitzen nicht auf irgendwelchen Plastikschalen. Und
Eierkartons.
Und also da dachte ich so, okay, das Budget muss einfach irgendwie mindestens verdreifacht worden sein. Und sie haben einen besseren Kameramann und einen besseren Beleuchter und ich weiß nicht was. Also da war ich wirklich begeistert. Das war mein allererster Eindruck.
Und ich frage mich da ja auch zu diesem Punkt, ob das ein Unterschied ist jetzt, wie diese Serie entsteht, zwischen Dreh auf Film und Dreh auf Digital. Weil ich glaube, früher haben sie immer so ein Buhai drum gemacht, oh ja, wir machen alles auf Film und so und praktische Zombies, Greg Nicotero, Pipapo, diese ganzen Geschichten. Und hier wirkt es halt so ein bisschen digital enhanced, so auch bei diesen Flammen-Zombies zum Beispiel, die wir auch in der ersten Episode sehen. Und insgesamt natürlich auch so die Skyline von Philadelphia oder so. Pennsylvania da in dieser Region. Manche würden sagen New York. Ich weiß es nicht genau, ob man von da nach da sehen kann. Irgendwo habe ich es vielleicht falsch gelesen. Ich bin mir gerade nicht sicher geografisch. Aber das CRM ist ja Pennsylvania in dem Fall. Ja, und das sieht alles tatsächlich auch viel wertiger aus. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
Ich bin eigentlich ein ziemlich großer Filmdrehfreund, also auch gerade bei Kinofilmen und sowas. Finde ich, sieht Film manchmal noch ein bisschen fast schöner aus, wenn es halt nicht so alles so super scharf ist. Weißt du, ich muss ja nicht hinten irgendwie in 100 Metern oder 10 Meter Entfernung noch alles irgendwie super scharf sehen, so, wenn ich einen scharfen Vordergrund habe. Aber nein, ich würde wirklich sagen, dass es nicht nur mit der Bildqualität zu tun hat, sondern vor allem auch mit den Sets, also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht mit den Kostümen. Also selbst bei so Kleinigkeiten, ich finde, das merkst du schon. Aber du hast schon recht, es sieht schon auch sehr, sehr Hochglanz aus. Ne? Es sieht jetzt nicht wie eine Apple TV Plus Serie aus, die super gelackt ist, aber es sieht schon eigentlich gut aus. Und vielleicht hast du recht, dass man bei Walking Dead einfach gesagt hat, wir ändern unseren Stil nicht. Ne?
Und natürlich hattest du auch dieses, du musstest 16 Episoden machen, hattest du vielleicht wahrscheinlich pro Dingens einfach weniger zur Verfügung, musstest in, so war es ja bei frühen Network- und Kabelserien, in 2 Wochen musstest du eine Episode im Kasten haben, weil da einfach auch der Zeitdruck mit dabei war. Und ich glaube hier, wenn du wirklich tighte 6 Folgen hast, dann kannst du da auch wirklich ein bisschen mehr in die Wertigkeit stecken, in die einzelne Episode stecken, in das große Brimborium stecken. Also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es einfach ein bisschen geiler aussieht. Genauso wie bei Daryl Dixon ja auch, wo du Landschaftsaufnahmen hattest, Paris und diese ganzen Geschichten.
Und das Zweite, was mir sofort auffiel, war, dass ich dachte so, ich habe Rick echt ein bisschen vermisst. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also irgendwie, weißt du, man denkt ja auch so damals bei diesem ganzen Brückenvorfall, okay, who cares?
Stuff and things.
Genau. Aber als ich ihn dann doch sah, dachte ich so, hey, ich habe ihn wirklich vermisst. Und ich meine, das ist auch kein schlechter Schauspieler, finde ich. Die beiden zusammen finde ich sowieso auch sehr gut. Und dann erinnerte ich mich auch so an die schönen Momente mit den beiden. Und ich mag ja sowieso auch gerne mal so ein bisschen Liebe. Und ich mochte auch bei Walking Dead ja auch, also ich wollte ja immer gerne gute Liebesgeschichten haben oder gut geschriebene Liebesgeschichten. Und deswegen passten diese ganzen Punkte eigentlich für mich. Wie ging es dir, dein erster Eindruck?
Richtig. Ich glaube auch, wie heißt das? Es gibt so ein amerikanisches Sprichwort, Absence make the heart grow fonder oder sowas.
Ja, stimmt.
Und hier ist es halt auch der Fall. Also, dass wir Rick seit der 9. Staffel nicht mehr gesehen haben, trägt schon dazu bei, dass es ein bisschen cooler ist, ihn wiederzusehen. Danai Gurira war ja auch ab der 10. Staffel dann irgendwann raus und die anderen hatten halt noch diese XXL-Staffel vor sich und dann haben wir halt diese Spin-Offs gehabt zwischendrin. Und das sind ja auch beides Figuren, die ich schon tatsächlich auch sehr gerne mochte. Michonne sowieso seit ihrem Debüt, seit dem Comic-Debüt ja auch, war Michonne für mich eine der liebsten Figuren neben Jesus und noch so ein paar anderen Leuten, die in der Serie dann vielleicht nicht so cool waren. Andrea war ja im Comic auch super cool zum Beispiel und Andrea hatte ja im Comic auch eher so die Michonne-Rolle übernommen tatsächlich. Also genau, mochte ich sehr gerne. Gurira als Schauspielerin auch ganz gerne, immer wenn sie das Katana geschwungen hat, fand ich ja toll. Und jetzt so auch die Tatsache einfach, dass man schneller zu Potte kommt, finde ich einfach toll an dieser Serie jetzt. Also in der ersten Episode, wir vermischen es jetzt einfach mal mit der Besprechung, würde ich sagen. In der ersten Episode ist es ja so, dass wir Ricks Werdegang sehen, wie er im CRM zurechtkommt, was er da machen muss, seine Fluchtversuche. Denn man fragte sich natürlich als Zuschauer, warum ist er denn nach diesen vielen Jahren nicht zurückgekommen nach Alexandria, ins Commonwealth, wohin auch immer. Aber es gab halt handfeste Gründe, weil er sehr überwacht wurde und alles unterbunden wurde, was er da versucht hatte. Und auch, obwohl er so als MacGyver Rick irgendwie Leichen drapiert hatte, die so aussehen sollten wie er, damit er wegkommen könnte, wurde er halt immer wieder geschnappt. Und das finde ich auch ziemlich spannend. Und dann am Ende der ersten Episode sehen wir halt schon, dass es das Wiedersehen gibt, weil Michonne diejenige ist, die einen Hubschrauber von der CRM abschießt, mit ihrem Helfer Ned, mit dem sie in der zweiten Episode auch relativ viel Zeit verbracht hatte. Also man kommt zum Punkt, man zögert es nicht über 2,5 Staffeln raus, wie manch anderes Ding in der Negan-Ära bei The Walking Dead. Das finde ich schon sehr erfrischend.
Ich glaube, wir saßen ja irgendwann in der Dune 2 PV, ne, zusammen, als die erste Folge lief. Und ich meinte zu dir, Adam, ganz ehrlich, alles, was in dieser ersten Folge passiert ist, hätten sie früher in eine ganze Staffel gedrückt.
Ja.
Unfassbar. Und spannend. Das Einzige, was mir jetzt noch auffällt, als ich meine Notizen hier gerade vor Augen habe, ist, dass diese Hidden Blade, die er dann in seiner Prothese hat, die so ein bisschen an Assassin's Creed erinnert, gar nicht mehr vorkam nachher, oder?
Ja, kann schon sein. Ja,
also ich glaube, er schützt irgendwann mal so seinen, ne, mit seinem Arm, schützt er sich, ne, seinen Prothesenarm sozusagen. Aber ich finde ja diese Prothese auch in dem Arm ganz geil. Oder stumpf oder wie auch immer wir ihn nennen. Aber das fällt mir nur gerade so auf.
Fun Fact, jetzt kann man es ja auch sagen, weil es jetzt passiert ist. Ich glaube, ich habe es wahrscheinlich irgendwann im Podcast zu The Walking Dead auch mal gesagt. Mit der Tatsache, dass Rick seine Hand verliert, haben wir auch etwas, was im Comic ja schon ganz früh passiert ist, nämlich im Governor Arc, also im Gefängnis. Da wurde ihm der Arm abgehakt. Das ist in The Walking Dead dann mit Merle passiert und mit Aaron passiert. Aber bei Andrew Lincoln, aus welchen Gründen auch immer, hat man es nicht gemacht. Und in den Interviews, die ich jetzt gelesen habe, scheint es tatsächlich auch so zu sein, dass Lincoln derjenige war, der das wollte, dass man das macht. Wirkt jetzt so ein bisschen, weiß nicht, wir machen es jetzt einfach mal, weil es möglich ist und weil es vielleicht das letzte Mal ist, wo wir diese Figuren sehen, je nachdem, ob es danach noch halt diese besagte Crossover-Serie gibt oder nicht. Aber ja, jetzt haben sie es halt gemacht. Sie haben es gut, oder sie können es ja weiterhin gut kaschieren, dadurch, dass beim CRM sehr fortschrittliche Technik am Start ist und Prothesentechnologie verbreitet wird und man da ja auch, wie du sagst, Waffeneinsatz machen kann und so. Also ist es jetzt quasi nicht so, dass du ihn jetzt wie ein Dwight, der ja sein Gesicht gebügelt bekommen hatte und dann bei Fear the Walking Dead weiterhin im Einsatz war, auch später noch, dass sie ihn immer irgendwie 4 Stunden ins Make-up setzen muss, sondern man kann es halt relativ gut verstecken.
Ich musste ein bisschen schmunzeln, dass sie keine Zaun-Zombies haben, sondern Mauer-Zombies.
Ja, ganz genau. Ich weiß nicht, also das müssen sie ja schon mit Absicht gemacht haben, dass sie ganz genau wissen, wir hatten eine Zeit lang wirklich, weiß nicht, 3 Stunden lang gefüllt mit Leuten, die da nur am Zaun standen und die Zombies abgedingst haben. Und jetzt ist halt Michonne neuer Mauer-Champion. Wobei, ja, das ist ja dann auch was Interessantes wieder, weil wir uns ja auch lange gefragt haben, auch als Jadis eingeführt wurde und sie dauernd von A- und B-Person sprach. Jetzt wissen wir halt, was es damit auf sich hat. Die A-Persons sind so Anführer, die fürs CRM in Frage kommen, die dann halt auch in der Militärforce ausgebildet werden, während die B-Persons so Mitläuferpersonen sind. Und entweder werden die A's halt rekrutiert oder, sobald man sie ihnen begegnet, ausgeschaltet, damit sie irgendwie keine Gefahr für das CRM werden können. Wobei ich mich da immer gefragt habe, und da musst du mir mal deinen Input geben. Zählt Negan nicht als A-Person?
Warum?
Naja, weil Jadis muss ja auch Negan begegnet sein oder war ja unter seiner Knute auch in ihrer Zeit bei den Müllpeople. Und den hat sie zum Beispiel nicht ausgeliefert oder irgendwie beseitigen lassen oder sowas. Da ist so ein bisschen für mich eine kleine Logiklücke dann.
Ach, vielleicht hat sie es nicht
geschafft. Also so jemand wie Negan, wie Simon auch, den es ja da auch gab. Und diese ganzen Macho-Dude-Bro-Leute.
Aber sag nochmal, das habe ich sowieso nicht so ganz verstanden. Jadis war doch genau diese Mülllady, die auf diesem komischen Müllhaufen da wohnte, mit der Katze, ne? Da war doch diese komische Drahtkatze.
Genau.
Wie hätte sie denn Negan irgendwie ausliefern sollen?
Naja, wenn man denen begegnet, dann, wenn sie irgendeine Form der Kommunikation mit den CRM hat, dann, ich glaube, sie hat ja ein Funkgerät sogar. So hat sie ja Rick dann fortgeschafft. Also den hätte sie locker ans Messer liefern können, wenn sie denn wollte. Ist wahrscheinlich so Plot-Armor oder so, dass man das halt adaptieren musste. Aber prinzipiell, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es so ein Punkt, da bin ich ein bisschen drüber gestolpert.
Ja, vor allem, ich meine, Jadis wirkte ja auch so ein bisschen crazy damals. Also ich, wie gesagt, ich habe es previously on nicht gesehen. Aber für mich, ich habe die so crazy strange da auf dem Müllhaufen, der Mülldeponie irgendwie in Erinnerung. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie in der Lage wäre, irgendwie CRM zu sagen, hier ist ein toller A-Person und die glauben ihr.
Ja, also es gab da natürlich diese Entwicklung mit ihr. Irgendwann wurde sie dann halt in Anführungszeichen normal. Und dann gab es natürlich auch noch die Serie The Walking Dead World Beyond, die du wahrscheinlich komplett gemieden hast. Mhm. Da spielte sie ja auch schon eine Rolle und war auch schon in der Militärführung quasi drin, in einer anderen Community.
Deswegen, also ich finde, man könnte das vielleicht so erklären, dass es dann vielleicht später erst diese Entwicklung gab, oder?
Ja, vielleicht.
Vielleicht haben sie auch später erst diese A&B-Person eingeführt, kann ja auch sein.
Das ist, glaube ich, schon relativ früh tatsächlich in The Walking Dead gewesen. Also auch, es gab ja eine Figur, wahrscheinlich erinnert sich da auch kaum noch jemand, das war Heath. Das ist derjenige, der dann in 24 Legacy die Hauptrolle von, also den Jack Bauer-Äquivalent übernommen hatte. Corey Hawkins, glaube ich. Und der ist auch irgendwann verschwunden und da gab es halt auch so A- und B-Quatsch und so. Also das ist schon eine ganz lange Geschichte, die man irgendwann mal gestreut hatte. Und Scott Gimple sagt ja dann auch gerne dazu, ja, immer wenn ich irgendwie was eingeführt habe, so was so ein bisschen holprig ist oder wo man sich fragt, das ist schon mit Absicht. Und da habe ich dann halt schon so Krumen gelegt. Und ich glaube, genau das, der ist ja auch insgesamt, glaube ich, Chief Creative Officer bei The Walking Dead. Also auch wenn er nicht mehr Showrunner ist, dann zieht er auch im Hintergrund die Fäden. Also der hat da schon so ein bisschen immer für solche Sachen gesorgt tatsächlich. Und natürlich musst du dann auch sehr aufmerksam sein. Es gibt natürlich dieses kleine Kontingent an Walking Dead-Überfans, die dann immer noch auf solche Sachen anspringen, während die Casuals dann wahrscheinlich sich denken, ja, okay, was sollte das jetzt oder so? Oder es gar nicht weiter hinterfragen oder wirklich nur die eine oder zwei Serien geguckt haben. Aber ja.
Was ich ganz schön fand, war, dass ja Rick auf jeden Fall, dass ihm klar ist, dass Michonne natürlich eher eine A-Person ist und dass sie diese A-Person-Artigkeit natürlich unterdrücken muss. Also, dass sie nicht zu dominant irgendwie daherkommen kann. Und dann kriegt sie ja irgendwie da ihren Mauerzombie-Rappel und dann sagt ja auch diese eine Lady, die da irgendwie auch an der Mauer steht, irgendwie, you radiate shit knowing.
Genau.
Während sie, nimmt sie nicht so ein, habe ich das richtig, dass sie so mit ihrem Speer oder mit ihrem komischen Dinger, mit dem sie immer die Zaun, die Mauerzombies machen, so den Kopf abreißt und den Kopf dann so wirft auf einen anderen Zombie.
Ja.
Also auf deren anderen Zombie, auf dessen anderen Zombie, auf dessen anderen Zombies Kopf, ich glaube so rum. Das fand ich schon ganz, ganz sweet. Aber sag mal, ich würde noch ganz kurz einmal ganz kurz auf die zweite Folge noch eingehen. Das fand ich nämlich ganz schön, dass die erste Folge eher so die Rick-Folge war. Dann haben wir die zweite Folge eher die Michonne-Folge. Und ich weiß nicht, hast du Station 11 gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Ich dachte zuerst, das wäre so eine Referenz dazu, weil sie trifft ja wie so eine Traveling Company.
Das habe ich, glaube ich, auch in meiner Review tatsächlich geschrieben. Also während Daryl Dixon so ein bisschen die The Last of Us Hommage war von Walking Dead, ist die zweite Folge da von The Ones Who Live die Station 11 Hommage mit dem ganzen Konvoi, der da so durch die Lande zieht. Das hatten wir ja auch in der Abschiedsfolge von Michonne gesehen und auch, glaube ich, im Staffelfinale, dass es angedeutet wurde, die beiden Schauspieler, dieses Pärchen, was getrennt wurde und wo die eine Person schwanger war, waren ja tatsächlich auch die gleichen Schauspielerinnen dort in dieser Finalfolge, wie jetzt auch in der zweiten Folge, wo Michonne wieder auftaucht. Ich glaube, der Ned-Darsteller war dann ein neuer Charakter. Ich kann mich nicht erinnern, dass er davor schon mal da war, aber ich glaube, den kennt Michonne bzw. Danai Gurira auch aus ihren Playwright-Zeiten. Also das wird dann wohl ein Bühnendarsteller sein. Aber ja, Station 19, klar, auch so ein bisschen andere. ja, stimmt. Das andere ist das Grey's Anatomy Spin-off, was ich auch gucke. Ja. Das kann man, glaube ich, auch irgendwo, ich glaube, das gibt's jetzt auch bei Magenta. Das habe ich dir, glaube ich, neulich mal gesagt, dass das jetzt, weil es Starzplay ja nicht mehr gibt. Magenta hat so ein paar alte Amazon und auch Starzplay-Serien tatsächlich ins Portfolio übernommen.
Cool, also, das denn?
Ja, falls ihr da mal irgendwie Bock drauf habt und Magenta sowieso irgendwie über irgendwelche Internetverträge habt, schaut da mal rein. Ist eine coole postapokalyptische Serie, auch auf einem Roman basierend, ne?
Ja, ist ein bisschen, ich mochte die Serie wahnsinnig gerne, habe ich das Buch gelesen, jetzt kann ich die Serie nicht mehr so gut finden, weil ich manche Entscheidungen leider immer noch ein bisschen schade finde, aber ich fand die Serie damals sehr, sehr gut, aber ich finde das Buch auch fantastisch, also Emily St. John Mandel, wirklich ein fantastisches Buch, liest sich wie Butter.
Und ich finde bei der zweiten Folge mit Michonne auch ganz gut, Da, also ein bisschen schwierig bei diesen ganzen The Walking Dead Angelegenheiten, sowohl bei The Walking Dead als auch Fear the Walking Dead, als auch jetzt bei diesen Ablegern, die alle auf dieser Kontinuität aufbauen, die da etabliert wurde. Mit der Zeit und den Zeitsprüngen ist es natürlich ein bisschen kompliziert. Wir haben jetzt auch bei beiden ersten Folgen so Zeittafeln gesehen, von wegen 5 years after the bridge, 6 years after the bridge, und da mit dabei zu bleiben und irgendwie zu schalten, wie genau jetzt die Zeit passiert ist, das ist auch wieder eine Herkulesaufgabe, finde ich. Und hier haben wir bei mir schon jetzt ja auch wieder so dieses Ding, da fragt man sich auch, okay, sie ist irgendwie 5 Jahre nach dem Brückenvorfall aufgebrochen, dann ist es 6 Jahre nach dem Brückenvorfall. Sie war also tatsächlich durch den CRM-Angriff, was sie, glaube ich, auch in der 4. Folge sagt, 1 Jahr außer Gefecht. Das finde ich so von Charakterentwicklungspunkten ganz gut sogar, dass der Weg für sie jetzt nicht so leicht war und dass Rick ja auch irgendwie jahrelang gekämpft hat um die Rückkehr und dass man ihr hier das jetzt auch mit diesem, was weiß ich, Chloringasangriff auch erschwert, weil die ganzen Freunde sind ja dann auch weg. Sie ist zusammen mit Ned dann quasi allein auf weiter Flur und muss sich dann wieder irgendwie aufpäppeln. Wir sehen ja auch so sozusagen so eine Hero-Montage mit so, erstmal schafft sie gar keinen Liegestütz und dann schafft sie wieder irgendwie ein paar, fand ich ganz gut gemacht so, als Verkomplizierung für die Helden, die einander wiedersehen möchten.
Die Folgen auch zu sehen von so einem Gasangriff irgendwie, ne? Also ich fand das auch recht bewegend, ehrlich gesagt. Und die anderen sterben dann ja auch und wie viel Sauerstoff sie braucht. Also nicht alle sterben, aber das Paar stirbt zum Beispiel. Also mich hat das irgendwie sehr bewegt, auch wie sie so Unterschlupf finden und da sich erstmal wieder fit machen müssen. Also ich fand, das war irgendwie ein toller Teil der Folge.
Genau, und bei als Kontrast dazu, nur so als kleiner Exkurs noch, weil wir da nie dazu gekommen sind. Ich habe ja auch Fear the Walking Dead fast bis zum Ende, bitteren Ende durchgezogen. Ich glaube, mir fehlt immer noch das Finale. Müsste ich mal gucken. Da gibt's so Sachen wie einen Atombombenangriff, beziehungsweise in Texas geht eine Atombombe hoch und dann kehrt ja auch eine Figur wieder. Ich sage jetzt erstmal nicht, wer es ist, aber die kommt dann mit einem Sauerstofftank zurück und muss dann halt die ganze Zeit so Sauerstoff haffen. Das ist dann halt auch so. Und manchmal wird es gefühlt auch wieder vergessen, dass sie es dann machen muss. Also da ist man halt auch nicht ganz konsequent. Und genauso wie diese nach der Atombombenexplosion gibt es manchmal irgendwie Sachen, dass man ganz vorsichtig sein muss mit Strahlung. Und dann, obwohl wir regional immer noch am gleichen Ort sind, muss man dann doch wieder nicht ganz vorsichtig mit Strahlung sein. Also das macht The Ones Who Live dann doch deutlich besser.
Sag mal eine Frage. Ich fragte mich, ob das auch eine Comic-Referenz sei, weil ich habe ja so die ersten 4 Sammelbände, glaube ich, gelesen. Aber das ist auch schon sehr, sehr lange her. Wenn wir Michonne eigentlich sehen in dieser krassen Baseball-Rüstung, also in dem
Samurai, meinst du?
Ach so, ist es Samurai oder Baseball?
Weil ja, ich hatte immer so den Samurai.
Aber hat sie nicht so eine Maske auf wie so ein Baseball-Catcher?
Ach so ein Umpire, meinst du?
Mhm. Nee, nicht Umpire, ist doch der Schiri, dachte ich. Nee, ich meine den Catcher. Also nicht, ist der Catcher, der den Ball fängt da, weißt du? Der Typ mit dem Schläger.
Also ich glaube, im Comic gibt es das tatsächlich nicht so in dem Sinne.
Das kam mir irgendwie so bekannt vor. Und dann hast du recht, sie hat dann so wie so ein Samurai-Kämpfer so auf einer Seite, ne, auf einer Schulter nur den Schutz.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Comic-Referenz, die es auf jeden Fall in der 2. Folge gibt, ist, dass sie zusammen mit Ned ja wieder so einen Helfer-Zombie rekrutieren, den sie Arme und Kiefer abgeschnitten haben und dann ihren Wagen ziehen lassen. Das hatte sie ja auch in ihrem Debüt gemacht mit ihren 2 Partnern, Lebensgefährten, Freunden, was auch immer, die sie dann so als Haustier-Zombies an Ketten mit sich geschleppt hat.
Das habe ich hier auch wieder aufgeschrieben, weil ich dachte auch wieder, wie schlau, wenn du den Scheißwagen nicht ziehen willst, wieder so ein Zombie, weißt du? Ja. Helfer-Zombie da den ziehen zu lassen. Bitter, aber schlau, schlau, schlau. Aber habe ich das dann richtig verstanden? Dann kommt sie doch da zu dieser einen Stelle, wo Rick war und dann findet sie seine Schuhe. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es kann schon sein. Also sie geht ja dann auch meinst du jetzt bei dem Boot schon?
Mhm, genau.
Bei dem Schiff? Da findet sie ja auch diese ganzen verkohlten Leichen und das zeigt ja auch nur, dass das CRM, glaube ich, mögliche Orte der Zuflucht dann einfach, wenn es ihnen nicht in den Kram passt, komplett einmal vernichtet. So. Und dann ja auch so vernichtet, wie sonst was. Also das verkohlte Leichenberge, das ist einfach schon Hardcore. Und dass sie dann, dass dann auch gezeigt wird, dass sie quasi bei jeder, bei jedem Haufen nochmal durchgeht und guckt, ob es vielleicht Rick sein könnte, das war schon auch eine starke Nummer.
Das fand ich auch bitter, genau, da die Leichen zu checken irgendwie. Aber dann haben wir ja, sag ich mal, den großen Showdown. Ned hat ja so einen krassen, was ist das,
Mini-Raketen. Ja, dieses Geräusch, das ist so geil.
Aber so ein Mini-Raketenwerfer, genau, da irgendwie auf der Schulter. Vor allem die Raketen sehen auch so winzig aus. Also es sind so winzige kleine Raketen und dann schießt er ja, glaube ich, auch den Hubschrauber ab und so. Also fand ich wild. Und dann
ich dachte in der ersten Folge ja auch, dass sie mit so einer ganzen Armee kommen und dann stellt sich heraus, in der zweiten Staffel, das sind nur die beiden, die irgendwie den Heli da irgendwie runterbringen.
Und dann natürlich dieser Zufall, ne, dass sie dann also Rick nicht gleich umbringt, sondern ihm den Helm auch erst abnimmt. Und dann, ich fragte mich ja, Adam, kurzzeitig dachte ich, ich glaube, ich hätte es anders gebaut, wäre ich die Showrunner, wäre ich die Autoren gewesen. Ich hätte es, glaube ich, so gebaut, dass ich erst Michonne sehe und dann in dieser Szene das erste Mal Rick. Und wir dann in der zweiten Folge erst den Rückblick sehen zum CRM.
Weiß nicht. Ich glaube, ich fand es so okay, wie es gemacht wurde. Ich war halt so überrascht, dass sie so schnell zum Punkt kommen, dass ich mir jetzt gar keine Alternative überlegen musste, weil ich es so passend fand.
Deswegen. Das war doch klar, als sie die Helme da immer abreißt und die Leute umbringt, also mit ihrem Katana, dann weiß man doch, dass jetzt gleich Rick zu sehen ist. Das wäre doch so viel spannender gewesen, hätten wir nicht gewusst, dass Rick jetzt auch so ein Military Dude ist.
Ich fand's okay, wie es gelöst wurde einfach.
Nee, ich fand's auch gut, aber ich hätte es, glaube ich, andersrum noch besser gefunden. Dann hätte ich, glaube ich, das Gleiche empfunden, was mir schon empfindet im Sinne von so, oh mein Gott, weißt du, was für ein Zufall, dass wir uns jetzt hier sehen, ne? So.
Stimmt, ja.
Aber ich muss sagen, auch ich fand die Folge auch sehr gut, ehrlich gesagt. Also hat mir auch, hatte wahnsinnig viel Tempo, genau wie du sagst. Und dann, ne, Folge 2 und die treffen sich schon.
Ich fand ein bisschen merkwürdig, ich glaube, das ist ja auch in Ricks erster Folge, die auf diese Traumsequenzen, wo er von Michonne träumt, die irgendwie ins Nichts geführt haben. Darauf hätte ich ein bisschen verzichten können, weil es so klar war, dass es irgendwie Quatsch ist, was da gezeigt wird und geträumt wird. So von wegen, es war jetzt auch nicht so, dass die irgendwie sich damals irgendwann mal getroffen haben und über solche Themen geredet haben, sondern es sind einfach Träume und Träume sind dann manchmal halt weird und nicht mit der Realität konform. Deswegen wurde dem meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Zeit geschenkt, aber ja. Ist nur so eine kleine Kritik am Rande.
Genau, dann haben wir Folge 3, die ja auch mehr so um die CRM drin, ne, der große Plan, den Rick da irgendwie aushackt, die ganzen Interna und Machenschaften, die da ablaufen.
Der Deal mit Jade ist auch der, der zwischen den beiden stattgefunden hat. Also auch die Drohgebärden von Jade ist einfach, dass sie einen Backup-Plan hat und deswegen ja auch eine Gefahr für Rick und Michonne und für Alexandria bzw. Commonwealth. Die wissen ja auch alle von Commonwealth wahrscheinlich noch nichts, obwohl Jade ist vielleicht schon, ich weiß nicht. Dass sie ihm direkt klar macht, ich habe es jetzt noch nicht offiziell gemacht, aber wenn mir was zustoßen sollte, dann gibt es irgendwo einen Pfeil und das wird irgendwie an die Führungsriege weitergeleitet. Das finde ich schon interessant so. Und auch, dass Jade jetzt halt wieder da ist, weil beide sie kennen, beide so ein bisschen sie einschätzen können, wie gaga sie ist oder eben nicht. Und wobei Jade Michonne ja, glaube ich, erst am Ende der dritten Folge irgendwie richtig sieht, dass Jade jetzt da ist, weil sie da stationiert ist. Also schon auch ein interessanter Verkomplizierer sozusagen.
Aber du musst mir nochmal sagen, so ganz habe ich das nicht verstanden. Sie will, dass er bleibt. Und wenn er nicht bleibt, zerbombt sie irgendwie sozusagen die Heimat. Aber dann frage ich mich, was hat sie denn davon? Was hat sie denn davon, wenn Rick bleibt?
Das ist nur so eine Frage. Naja, sie hat auf jeden Fall eine Machtposition. Ich glaube, sie stärkt ihre Machtposition einfach. Rick sieht sie, glaube ich, als Asset an und ohne Michonne kann man Rick manipulieren. Aber sobald Michonne auf der Bildfläche erscheint, weiß sie ja, die beiden zusammen, die können Shit stirren. Und deswegen ist das für sie die allergrößte Gefahr, die jetzt möglich ist. Hättest du jetzt vielleicht noch Daryl dabei, dann würde sie sich wahrscheinlich direkt in die Hose kacken oder so, um es mal so plastisch zu sagen. Weil sie hat ja schon wahrscheinlich mitbekommen, was die in der Lage sind zu versetzen, auch gegen übergroße Gegner wie jetzt irgendwie The Sanctuary und sonst wen es da noch alles gab.
Ja, aber so ein Grumpy Rick, ob du den jetzt hast oder nicht. Also ich dachte ja kurzzeitig, ob man da noch so eine komische Liebesgeschichte reinbringen will, dass Jadis noch irgendwas von ihm liebestechnisch oder sowas will.
Ja, das habe ich mich auch mal gefragt, auch so bei den Vibes, was sie so verbreitet haben, ob es da irgendwie so eine, dass sie seine, ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, Konkubine war oder so, oder er ihr Sexsklave oder sowas, weil die beiden hatten ja auch schon immer in der Mutterserie auch irgendwie sowas Komisches am Laufen. Ich weiß es nur nicht genau, ob das unterschwellig mitschwingt. Da können uns die Zuhörer natürlich auch podcast@serienjunkies.de oder bei X oder sonst wo ihre Lesarten dazu mal schreiben, weil irgend so ein Vibe schwingt da schon auf jeden Fall mit. Da, das ist richtig.
Genau, und irgendeine Art von Motivation brauchte ich irgendwie da noch, weil ich immer dachte, warum der ganze Aufwand? Also klar, ja, ist immer gut, wenn du ein Asset hast, aber ich finde, das ist schon ganz schön viel Aufwand für ein Asset.
Ja. Aber wir haben ja auch in jeglichen Walking Dead-Serien schon gesehen, manchmal reichen halt wirklich so ein, zwei Hanseln und dann eine Carol, die mit einer Bazooka oder sowas das Gefängnis umstürzen kann.
Sie haben
kann.
Chloringas, sie haben Helikopter, sie haben alles. Ja. Da brauchst du nicht einen PTSD-kranken Rick mit einem ohne Arm, ja, ohne Hand, sorry.
Aber es ist halt so wie, Spoiler, Dune oder so, wenn du einen geschickten Anführer hast, der irgendwie verbal die Leute hinter sich versammeln kann, dann kannst du ja die Führung quasi stürzen und nach deinem Gusto umformen. Und das möchte Rick ja prinzipiell auch weiterhin machen. Das sagt er ja auch in allen Gesprächen, dass er das machen möchte, dass das so seine Hoffnung ist, von wegen, wir könnten aus dem Ort was machen, wenn sie denn nicht diese unschuldigen Leute töten würden. Weil das ist ja so sein größter Gripe an diesem ganzen Ort. Nicht nur, dass er immer wieder zurückgeholt wird, immer wieder verhindert wird, dass er geflohen wird, sondern halt auch, dass sie die Unschuldigen einfach ohne Grund quasi oder ohne nachvollziehbaren Grund töten. Ja, weil sie ja diesen 500-Jahre-Plan haben oder was auch immer da irgendwie rumkreucht.
Ja, seine Motivation verstehe ich schon, aber die von Jadis halt nicht.
Okay.
Aber, Ja, aber dann natürlich irgendwie kommt der Einsatz und dann wilde Action-Szene. Michonne wirft sozusagen Rick und sich selbst aus dem Hubschrauber ins Wasser und sie kommen in ein Smart Home. Da musst du mir auch nochmal kurz erzählen, warum ist das Smart Home nicht gelootet?
Ich weiß auch nicht genau, ob das Smart Home jetzt zu dem CRM gehört oder ob das zu dieser anderen, da gab es ja dann auch so ein Labor gehört, ob das vielleicht nochmal was anderes war oder nicht. Aber wenn es einfach eine ehemalige CRM-Behausung war oder so, dann ist es ja halt einfach da. Dann können sie es ja gebrauchen.
Ja, aber
jeder, dann verstehe ich nicht, warum es leer ist.
Genau, jeder Mensch, der doch da irgendwo war, wird das ja gelootet haben. Wird die Autos gelootet haben, irgendwas. Also das war ja keine Sperrgegend, oder? Also da kann man ja rein. Oder beziehungsweise die beiden.
Vielleicht sind es
ja
auch Militärbehausungen. Ich weiß es nicht genau. Das da hat mir auch ein bisschen die Erklärung hintergefehlt, was genau das jetzt eigentlich für ein Ort war, wo sie gelandet sind oder warum sie da so einfach ohne weiteres reinkam.
Weil ich fand das schon auch eine interessante Idee, dass das alles noch so intakt ist. Super nice. Also dann denke ich aber auch, als CRM würde ich ja dort meine Station machen. Oder dort meine, ich weiß nicht, Funktionäre behausen oder so. Ich würde ja viel lieber in der Wohnung wohnen, als in der Wohnung, wo das CRM ist. Weißt du, ja, der von Rick. Also das fand ich ein bisschen, dachte ich mir irgendwann so im Hinterkopf, dachte ich mir irgendwas, hätte ich gerne noch eine Erklärung mehr gehabt. Vielleicht habe ich es ja auch überhört, aber ich fand schon ganz geil eigentlich jetzt in diesem Smart Home, in der Wohnung, dass hier irgendwie das alles noch so neu ist. Der Roomba, der alles sauber macht. Und dann natürlich die große, genau das große, große Kammerspiel der beiden. Und ich muss sagen, Adam, wie oft haben wir das bitte im Podcast auch gesagt von der Mutterserie? Variiert doch mal irgendwie mit den Folgen. Gebt uns doch mal ein Kammerspiel. Gebt uns doch mal wirklich eine Folge, die nur an einem Ort spielt irgendwie und nicht immer hin und her springt. Denn ich war so glücklich, das glaubst du gar nicht.
Kammerspiele gab es ja sogar schon, wenn du dich vielleicht an diese komische Bonusfolge erinnerst mit Robert Patrick oder so, dem T-1000. Heißt ja Robert Patrick, der auch bei Scorpion mitgemacht hat. Da gab es ja auch so ein bisschen Kammerspiel-Vibes. Aber hier ist, glaube ich, der ganz große Unterschied. Kammerspiel plus Danai Gurira plus Figur, also Leute, die die Figuren kennen und lieben. Und das allergrößte Ding, was Walking Dead noch nie gemacht hat in 11, 12, 13 Jahren Franchise-Geschichte. Und es liegt so auf der Hand. Lass die fucking Leute doch mal miteinander reden. Lass die Leute doch mal ihre Probleme diskutieren, anstatt zu sagen, oh, da kommt irgendwie ein Zombie. Nee, Michonne hält ihm die Pistole auf die Brust und sagt, nee, pass mal auf, du erklärst mir jetzt, was mit dir los ist. Wir haben jetzt die Zeit. Auch wenn du irgendwie PTSD und Psycho und sonst irgendwas bist, auch wenn da Druck ist, die wissen im Moment nichts. Wir haben die Zeit, um zu sprechen. Und natürlich hält sie auch so ein paar Sachen geheim. RJ, Stichwort. Aber trotzdem, es ist so eine Offenbarung, dass sie einfach mal wirklich ausdiskutieren. Das ist fast schon, da möchte man sich an den Kopf fassen, warum es vorher irgendwie nie möglich war, das mal zu machen.
Das war ganz süß. Man hörte gerade, glaube ich, so deine Faust, die so auf den Tisch hämmerte. Nee, du hast recht. Einfach mal reden, ne? Oder das Problem vielleicht mal diskutieren oder sowas wäre schon sinnvoll gewesen. Ja, stimmt. Und dann natürlich auch mit den ganzen, ne, ich meine, die sind ja verheiratet gewesen, oder? Oder sind immer noch verheiratet, ne? Oder? Ja. Haben sie geheiratet offiziell? Ja.
Ich weiß nicht, ob wir die Heirat je gesehen haben, aber sie waren schon auf jeden Fall zusammen, ja.
Und dann natürlich auch immer, ich finde, als hätte man fast noch ein bisschen knisternder machen können. Also ich finde, die Chemie war schon besser als in der Mutterserie, aber ich fand, dann war es manchmal auch ein bisschen strange. Also wenn sie dann so sich umzieht und sowas, dann ist natürlich so sein Blick auf ihren Körper irgendwie. Ich finde, das hätte man noch ein bisschen, dass die sich wirklich 6-7 Jahre nicht gesehen haben. Klar, wir haben nachher auch noch die Sexszene und dann knutschen sie nachher noch und sowas, aber das habe ich nicht so ganz gespürt. Ich finde, das hätte man noch ein bisschen smoother machen können. Aber gut, das ist jetzt auch nicht Normal People, was ich gucke, sondern The Walking Dead. Aber insgesamt fand ich natürlich dieses bisschen Klaustrophobische in dem Haus, in der Wohnung, fand ich schon toll. Und die Aussprache natürlich, du hast absolut recht. Und RJ war ja schon bewegend,
also,
dass er da nichts sagt und dass er nicht reagieren kann und so. Diese Passivität, die er an den Tag legt, die wir gar nicht kennen von so einem Rictator, das war schon auch interessant, fand ich.
Ich fand es ein bisschen schade, fast sogar, ich habe auf die Folgenuhr geguckt, dass wir nach 20 Minuten schon so den ersten Break hatten und dann doch Zombies reingekommen sind, weil The Last of Us hat uns ja gezeigt, und das war ja auch von manchen ein Kritikpunkt, dass bei The Last of Us zu wenig Pilzköpfe, Zombies, Attackierende dabei waren. Aber die Serie hat uns ja an sich gezeigt, dass das Zwischenmenschliche einfach viel spannender auch sein kann und gar nicht so auf diese mutierten Viecher aus sein muss. Auch wenn es im Game natürlich eine große Komponente ist und alles. Aber ich fand es ein bisschen schade fast dann, dass es diese Zombie-Breaks gab. Aber zum Glück hat man es dann trotzdem so gemacht, dass diese Attacken von den Zombies und die Befreiungsaktionen rund um die Zombies dazu gestaltet wurden, dass man die Figuren, die ja entfremdet waren und auch so irgendwie eine Hürde überstehen müssen, quasi zur Zusammenarbeit gezwungen werden mussten und da sich irgendwie wieder näher kommen und annähern müssen, weil Rick will ja auch irgendwie nicht so die ganze Zeit über mit dem genauen Grund rausrücken, warum er denn jetzt so handelt, wie er handelt, weil Michonne kennt ihn natürlich und deswegen setzt sie immer wieder an, sie geht ja auch irgendwann zwischenzeitlich, wartet dann seine Reaktion im Flur ab und sowas, einfach um zu sehen, ob da noch was ist und wie er reagiert und was er macht und so. Also das fand ich schon alles sehr, 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 sehr gut, einfach so von einem Charakter-Standpoint, von Charakteren, die wir eigentlich kennen, von denen wir das mal gewollt haben, dass es so passiert, was uns aber dann nie gegeben wurde.
Ja, und ich finde, es sah gut aus. Also auch die Kampfszenen mit den Zombies da in den Fluren fand ich schön, wie sie da auch in diesem Fitnessstudio sind und dann, ne, so das Sitzkissen so abreißen und da wie so ein Schild irgendwie bauen und dann zusammen dieses Schild irgendwie nehmen, um rauszupressen. Wobei ich mich fragte, man hätte ja auch dann wieder Zaunzombies durch die Tür machen können, weißt du? Aber es hat mir wirklich gut gefallen. Und ich fand auch dieses Zusammenspiel, die beiden wieder so in Aktion zu sehen, zeigt ja auch immer, wie gut die sind als Team. Und ich glaube, das sollte ja auch so ein bisschen diese Kampfszenen ausdrücken. Aber du hast schon recht. Ich finde, man hätte es auch fast länger machen können. Vielleicht hätte ich da noch ein bisschen mehr gespürt noch von der Emotionalität.
Ja.
Kurze Klammer. Du hattest ja beide schon mehrfach im Interview, oder?
Ja. Weißt du, Andrew Lincoln kannte mich auf jeden Fall auch dann bei der San Diego Comic Con.
Weißt du, dass ich auch jemanden aus dieser Folge im Interview hatte?
Du? Hattest du Jadis im Interview? Nee. Nee, ich glaube, du hattest Rick vielleicht auf der New York Comic Con oder sowas. War da was?
Nee, ich hatte den Regisseur im Interview.
Ach was?
Ja, weil Michael Slovis war ja früher Kameramann. Und er war Kameramann bei Breaking Bad. Dadurch ist er eigentlich sehr bekannt geworden, durch diese krassen Filter und diese wunderschönen Szenen von Breaking Bad. Und deswegen war ich sehr happy, als ich seinen Namen sah. Irgendwie so, Michael Slovis. War auch ein sehr schönes Interview. Also war sehr kurz, war nur telefonisch. Aber wer da nochmal reinschauen will, ist schon, wie gesagt, ist zu Breaking Bad-Zeiten, also sehr, sehr alt. Aber er war ein wirklich sehr sympathischer Dude. Sorry, ja, wollte ich kurz auch nochmal droppen. wie fandst du nachher diese Parallelmontage, wo sie dann, weißt du, fliehen, das Haus zerbricht, der Rumba rüttelt, weißt du, so dieses, ich fand, das war ein Tick zu übertrieben. Ich finde, da hätte man auch das ein bisschen wieder runterfahren müssen. Das brauchte ich gar nicht, dass das jetzt nochmal so.
Ja, das war so ein Happy End auf jeden Fall.
Das war so theatralisch. Was dem gegrant
wurde mal. Ja. Irgendwie fand ich es ganz süß, weil ich ja weiß, oh, wir sind jetzt bei der 4. Folge und noch nicht bei der 6. Da muss ja, irgendwas wird ja dann wahrscheinlich noch wieder kommen. Irgendwer wird sie finden, Jadis wahrscheinlich oder sowas. Wahrscheinlich ist Jadis oder der von Terry O'Quinn gespielte Charakter dann irgendwie so ein Boss, den sie noch irgendwie wegschaffen müssen. Thorn ist natürlich auch, die haben wir jetzt auch gar nicht erwähnt. Ich glaube, Betsy Brand, nee, die heißt ja anders. Nicht Betsy Brand, das ist, glaube ich, die von Breaking Bad. Mhm. Leslie Ann Brand heißt sie, genau. die ist ja dann auch noch da als Vertraute von Rick. Also irgendwer wird die wahrscheinlich noch jagen in den letzten beiden Episoden. Natürlich muss man sie erstmal finden oder irgendwie überhaupt spitz kriegen, dass sie durch diese Helikopter-Explosion, wo der CRM-Helikopter ja dann auch den alten noch weggebombt hat, geflohen sind. Aber irgendwie fand ich das auch ein bisschen sweet. So ein kleines Happy End kann man denen dann doch mal gönnen, nachdem Rick irgendwie 6 Jahre verschütt gegangen ist. Deswegen der Humba, ey.
Ich habe noch ein kurzes Podcast-Interview heute früh gehört, hier von Hollywood Reporter. Und da sagt sie, dass Gimple immer gegen den Rumba war, aber sie sich dann durchgesetzt hat. Ja. Nein, und ich finde ja auch jetzt auch mit dem E-Auto, wie gesagt, ich wundere mich immer noch, warum das alles nicht gelootet ist und irgendwie weg ist. Aber im Endeffekt fand ich es ja auch ziemlich nice, dass sie jetzt also eine Möglichkeit haben, damit irgendwie nach Hause zu kommen, auch relativ schnell. Das wäre also jetzt nicht nochmal
theoretisch. Aber zum Stick-Auto, meinst du? Also warum kann Rick das nicht fahren? Ist es wegen seiner Hand oder hat er das nie gelernt? Oder was
war? Oh Gott, ich kenne so viele Leute auch in Deutschland, die sehr schlecht Schaltung fahren. Also wie heißt es, manuell Schaltung? Okay. Also ich bin wirklich. Und in Amiland kann kaum jemand Schaltung fahren. Da können die Alten noch irgendwie ein bisschen Schaltung fahren. Aber ich weiß noch, als ich in USA war, da war auch irgendwie der Onkel, hatte dann irgendwie so ein altes, ein Oldtimer-Auto. Das konnte niemand fahren, nur ich. Okay. Das wundert mich auch ein bisschen, aber nee, das ist ganz bekannt. Und wie gesagt, ich finde auch, dass jetzt so in Deutschland, auch bei der jüngeren Generation, also dass da auch mehr Automatik ist. Ich weiß gar nicht, kannst du schon einen Führerschein machen nur auf Automatik? Weiß ich gar nicht, ob das geht in Deutschland.
In den USA sicherlich, ja. Da brauchst du nur 3 Fahrstunden oder so.
Genau, in USA, ja. Da findet man ein Auto, was irgendwie Stick hat, genau. Aber kannst du es in Deutschland schon machen? Das weiß ich gar nicht.
Keine Ahnung.
Schreibt uns gerne, I don't know.
Fahrlehrer, Podcast erzählen für die Kartei.
Aber noch 2 Sachen fand ich sehr nice. Erstmal fand ich sehr cool, dass sie Rucksäcke mitgenommen haben, Adam. Weil ich auch immer denke, in dieser Wohnung ist ja noch wahnsinnig viel Kram, den man benutzen kann. Ich fand ein bisschen schade, dass so Ricks Rucksack ungefähr so 1 Kilo wog. Der war sehr leicht. Den hätte man, finde ich, ein bisschen authentischer irgendwie gestalten können, ein bisschen schwerer. Und was ich sehr nice fand auch in der Folge war die Art der Musikauswahl. Finde ich sowieso auch bei dieser ganzen Serie eigentlich wie interessant. Und der Abspann war so ein funky Song irgendwie, ganz ungewöhnlich. Ja. Und was das auch macht einfach mit der Serie und der Folge, einfach wie cool das ist, wenn dann so ein kleiner Bruch einfach in deinem Ohr nochmal stattfindet zum Ende. Fand ich super. Ja. Tolle Folge. Wie viele Sterne hast du gegeben?
Ich habe 5 gegeben für die Folge.
Finde ich komplett gerechtfertigt.
Bei den anderen war ich ein bisschen drunter, 4 oder so, oder 4, vielleicht 4,5, glaube ich, sogar für den Auftakt oder so. Aber der habe ich jetzt mal wieder 5 gegeben. Das ist ja auch schon länger nicht mehr passiert bei The Walking Dead Franchise, weil die einfach für mich relativ rund war, überraschend, so wie so auch andere gute Bottle-Episoden wie The Fly von Breaking Bad oder sowas. Ne? Da gibt es ja immer mal wieder so ein paar Positivbeispiele, dass das einfach ein ziemlich cooler Einfall ist, auch wenn es denn wirklich gut gemacht ist.
Total. Also ich bin mehr als happy und ich kann gar nicht persönlich begreifen, wie gut ich mittlerweile Walking Dead finde. Und ich hätte noch eine Frage.
Trotz unseres vielen Gepupes manchmal so bei anderen Walking Dead Podcasts, ja, es ist tatsächlich wieder möglich.
Aber das wollte ich dich gerade fragen, Adam. Hast du da so ein bisschen in der Community irgendwie auch mehr Kommentare oder so, als ich vielleicht vernommen? Mich würde so brennend interessieren. Wie gesagt, wir waren ja schon sehr kritisch, so ab Staffel 6, 7 oder sowas. Und nachher waren wir ja wirklich sehr, 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 sehr kritisch. Und haben auch sehr viel Shit dafür einstecken müssen. Diese Hardcore-Fans, die noch irgendwie in Staffel 9 und 10 und 11 sagten, das ist die beste Serie aller Zeiten und das irgendwie abgefeiert haben, wenn die jetzt diese Folgen gucken, was denken die darüber? Mögen die das oder mögen sie lieber so Oldschool-TVD, wie es früher war?
Ja, also ich habe so ein paar vereinzelte Kommentare gesehen, aber ich muss ja auch dazu sagen, dass es generell auch ein bisschen weniger aktiv ist, gerade bei Social Media, einfach bei vielen Leuten, glaube ich. Deswegen ist es natürlich da auch nicht so wie einst mal, dass du irgendwie hunderte Kommentare bei irgendwas bekommst. Ich erinnere mich auch an so Walking Dead und Game of Thrones Reviews, und Star Trek Reviews, wo da so ganz viele Kommentare bei uns da waren. Hat natürlich ein bisschen abgenommen, aber so bei Twitter oder bei Instagram oder so habe ich da schon so ein paar gesehen, die das auch gut fanden tatsächlich. Und die uns natürlich auch schon nach dem Podcast gefragt haben, die das natürlich wollten, unseren Input dazu wollten. Ja, aber insgesamt muss man ja auch sagen, es ist halt immer schwer, wenn du die Fans irgendwann einmal verloren hast, dass du die dann wieder ins Boot holst. Also deswegen, du hast ja gesagt, 17 Millionen in der Hochzeit von der Serie und davon ist dann halt linear jetzt irgendwie ganz wenig noch da, natürlich weltweit immer noch so ein paar. Da muss man natürlich immer sagen, auch so gut wir Magenta jetzt so finden als Service und so, hat immer noch so ein Nischendasein, obwohl die Kundenanzahl ja relativ hoch ist. Hast du sie noch im Kopf, was ich dir neulich gesagt habe?
Ja, 4,67 Millionen Kunden.
Genau, und das ist ja eine gute Hausnummer, wenn ich glaube Netflix im Dach 12 Millionen hat oder so, dann ist 4,6 Millionen oder so close to it, relativ gut. Wird der jetzt natürlich nicht jeder The Walking Dead gucken, weil man das auch irgendwie für Internet hat oder für lineares TV oder so.
Die Frage ist ja auch, wie viele Abonnenten hat eigentlich Disney in Deutschland?
Ja, keine Ahnung.
Weißt du? Also, weil ich denke, da wird mit 4,67 Millionen wird Magenta und Disney das ganz schön ausbatteln nach Platz, was ist das, 3?
Ja. Na? Und Prime spielt da auch immer mit, ne?
Genau, Prime würde ich sagen ist 2, ne, nach Netflix. Oder, nee, es gibt mehr Prime-Kunden natürlich in Deutschland, Verzeihung. Es gibt ganz schön viele Prime-Kunden, oh Gott, was sind das?
16, und Sky sind Millionen? Ja auch 3-4 Millionen, ne?
Nee, also, Sky sind keine, Sky Wow sind keine 3-4 Millionen mehr.
Nicht Wow nur, sondern Sky insgesamt.
Aber Sky ohne Serie kriegst du keine 3 Millionen, also Sky mit Serie kriegst du keine 3 Millionen mehr zusammen.
Meinst du nicht?
Nee. Keine Chance. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Und deswegen, dann hast du Prime, haben die meisten, also klar, Package Prime, dann Netflix und dann würde ich sagen, betteln sich Disney und ich weiß nicht, ob Disney 5 Millionen in Deutschland hat oder 6. Vielleicht, oder? Gute Frage. Müssen wir nochmal checken. Der nächste
Business Podcast. Aber da liest man da halt auch manchmal so ein bisschen anekdotisch natürlich auch nur, aber wenn ich dann gucke, wenn wir das posten bei Facebook zum Beispiel, oh, schade, dass es bei Magenta ist, kann ich gerade nicht sehen oder so, da gibt es dann auch so eine Abschließfaulheit, habe ich so manchmal den Dings, dass du entweder nur Netflix hast oder irgendwie nur einen Streamingdienst und dann, wenn das mal irgendwie outbranched auf Magenta oder auf Paramount oder auf sonst sowas, dass sie dann so ein bisschen weniger gewillt sind, da irgendwie noch den zweiten oder dritten Streamer mit dazu zu nehmen, teilweise.
Eine gute Frage, warum sie, glaube ich, fast gewillter sind, Disney einen Monat zu abonnieren als Magenta einen Monat, was ja gleich viel kostet, oder?
Ja.
Ja, interessant, weiß auch nicht. Das wäre ganz interessant, dass sagen, welchen Dienst man am, ich meine, du schließt ja am unliebsten Apple ab, wegen der ganzen.
Jetzt aber gerade wieder tatsächlich.
Aber, interesting, stimmt. Ja. Nein, also im Endeffekt hindert einen, gibt es eigentlich keine Hinderungsgründe mehr, nicht The Ones Who Live zu schauen. Ich denke nur, gibt es wirklich Leute, die irgendwann in Staffel 5, 6 ausgestiegen sind und jetzt einfach Rick und Michonne die Geschichte noch sehen wollen und schnallen die jetzt noch alles da mit Jardis und ohne Jardis und so? Oder hast du nicht immer das Gefühl,
also ich finde ja, wenn du mit Ricks ausgestiegen bist und das jetzt guckst, dann kannst du es einfach gucken. So, also da gibt es ja wenig Hindernisgrund. Natürlich Jadis raffst du vielleicht nicht komplett, aber eigentlich müsste die Serie dir so viel Kontext geben aus sich heraus, dass du immer noch das Wichtigste dazu begreifst. Und so viele Inside-Baseball-Anspielungen gibt es jetzt nicht. Natürlich hatten wir jetzt sowas wie, mich schon erwähnt, irgendwann die Folge Scar mit Rutina Wesley, wo sie ihre Narben bekommen hatte. Rick erwähnt Carl natürlich, dass er von ihm geträumt hatte und sowas. Und wir sehen Chandler Riggs nochmal, aber so insgesamt reicht es auch, was du in The Ones Who Live siehst, ohne dass du jetzt irgendwie da nochmal viel Hausaufgaben machen müsstest. Außer du hast Bock drauf.
Und ich glaube auch, wenn du siehst, es sind 6 Folgen, dann gehst du nochmal eher rein, ne? Weil das nicht so ein Invest ist von irgendwie jetzt 24 oder so oder 16. Stimmt.
Ja, plus, also, es gab ja bei The Walking Dead Daryl Dixon, wenn du dich erinnerst, ich glaube, das hatten wir auch in der Podcast-Besprechung besprochen, gab es ja mal so einen Funkspruch von Carol von wegen back. So. Und ich glaube, das war schon irgendwie eine Anspielung auf eine von den beiden. Oder natürlich Heath, was wir natürlich alle hoffen, dass irgendwann noch das Heath-Spin-off kommt, wo er dann abgeblieben ist. Aber nee, wahrscheinlich schon irgendwie so in Richtung Rick oder Michonne oder wer auch immer. Also, dass da dann halt auch nochmal so kleine Crossovers sind und ja, das große Wiedersehen, dass die Bros sich wiedersehen, das muss ja auch irgendwann noch erfolgen, denke ich. Obwohl ich neulich die spannende Frage bekommen habe, an die ich gar nicht gedacht habe. Glaubst du, Rick könnte sterben in The Ones Who Live?
Oh, gute Frage. Ich fände es ganz gut, wenn es, also nicht, dass ich jetzt möchte, dass er stirbt und seine Kinder nicht mehr sieht, aber ich fände schon gut, wenn da jetzt auch mal so einer von den Legacy-Hauptcharakteren stirbt.
Ja.
Und das wäre natürlich bitter. Ich meine, die haben sich so lange nicht gesehen und sowas, ne?
Ja.
Aber und dann fragt man sich ja auch mich schon, oh Gott, du Armer, ne? Wofür das alles, in Anführungsstrichen? Ja. Ich fände es ziemlich, ziemlich shocking, wenn das und gut, wenn es passieren würde.
Richtig.
Ja. Adam, wo kann man dir denn noch schreiben, wie viele Abonnenten Disney in Deutschland hat?
Genau, also Social Media, Threads, X und Instagram und YouTube ist alles awesome Arndt. Und dich, Hanna, wo findet man dich?
Genau, ich bin @HannaHuge bei Twitter, X noch und @MediaHole bei Instagram und Threads und Blue Sky und wie es alles heißt. Ich glaube, ich bin leider immer noch am aktivsten bei Twitter. Ich weiß gar nicht genau, warum. Also ich bin da aber auch so sehr, glaube ich, in meiner Bubble und mit meinen Followern beschäftigt und lese eigentlich nichts anderes mehr, so ungefähr gefühlt. Aber ja, schreibt mir gerne oder beziehungsweise ich check auch nochmal, wie das mit den Abonnenten von Disney in Deutschland ist. Würde mich auch nochmal interessieren, ob ich da irgendwie so komplett falsch denke. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns eventuell ganz bald wieder. Da ist ja auch so eine kleine Sci-Fi-Serie heute rausgekommen, beziehungsweise gestern bei Netflix. Gestern ist sie gestartet, oder? Donnerstag? Three Body Problem, war es gestern, ne?
Ja.
Ich schätze mal, da werden ja auch viele den Binge machen jetzt am Wochenende. Dann schauen wir mal, ob wir nächste Woche vielleicht noch ein kleines Völkchen da irgendwie zusammenkriegen. Aber ja, bleibt gesund und wie gesagt, schreibt uns podcast@serienjunkies.de ansonsten. Und Adam, war schön mit dir.
Jo, genau. We are the ones who podcast. Bis demnächst. Ciao.
Ciao. Der City läuft?
Jo. Let's go.
Jo, jo, jo.
Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und, warte mal, hast du, ich mach nochmal neu, weil du genau da gehustet hast. okay, let's go.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.